What's behind Britain's plan to send asylum seekers to Rwanda?
Was steckt hinter dem Plan Großbritanniens, Asylsuchende nach Ruanda zu schicken? Beziehungsweise, was ist eigentlich aus diesem Plan geworden, nachdem ja mehrere Gerichte ihn gekippt haben?
Queste strutture potranno accogliere inizialmente fino a 3.000 persone.
Ähnelt der britische Ruanda-Plan dem der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die wir gerade gehört haben. Die will ja demnächst Asylzentren in Albanien aufbauen. Ein Projekt, das jetzt schon stark in der Kritik steht.
Kritiker werfen ihr vor, ein italienisches Guantanamo außerhalb der Europäischen Union zu schaffen.
Ja, und was ist eigentlich aus dem Tunesien-Deal geworden, den die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ja noch vor ein paar Monaten ganz hoffnungsvoll verkündet hat?
So we will work with Tunisia.
Wir werden mit Tunesien an einer Partnerschaft gegen Menschenhandel arbeiten. Wir werden die Rettungseinsätze stärker koordinieren. Und wir haben vereinbart, dass wir beim Grenzmanagement, bei der Rückführung und bei der Bekämpfung der Fluchtursachen zusammenarbeiten, unter voller Einhaltung des internationalen Rechts.
Diesen Deal, das kann man jetzt schon sagen, den gibt es vorerst nicht, genauso wenig, wie es den Ruanda-Deal noch nicht gibt. Und auch der Albanien-Plan, der ist bisher nur auf dem Papier vorhanden. Aber die Abkommen mit Drittländern oder Herkunftsländern, die scheinen derzeit der Lösungsansatz zur Bewältigung unkontrollierter Migration zu sein.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Migration in die EU kontrollieren mit Hilfe von Drittstaaten. Das ist das Thema hier in der vierten Folge in unserem Weltzeitschwerpunkt Asyl weltweit. Es lohnt sich im Übrigen auch, die anderen Folgen zu hören. Ich bin Katja Bigalke.
Und ich, André Zanto. Hallo.
Hallo. Ja, nachdem wir uns jetzt mit der Genfer Flüchtlingskonvention schon beschäftigt haben, mit Ländern, die sie nicht unterzeichnet haben und solchen, die das getan haben, nachdem wir gefragt haben, was Geflüchtete in Industrieländern eigentlich für Rechte und Pflichten haben, schauen wir heute auf die Migrationsabkommen, die die Europäer ja tatsächlich gerade sehr vehement anstreben mit anderen Ländern.
Zum Beispiel mit Tunesien. Tunesien ist derzeit offenbar das wichtigste Land. Laut den Zahlen der Vereinten Nationen legen die meisten Migrantinnen und Migranten, mehr als 100.000 sind es in diesem Jahr, von den tunesischen Küsten ab. Ja, und dabei sind auch schon mindestens 2.500 Menschen gestorben oder immer noch vermisst.
Und damit sich das ändert, haben im Juli die EU-Staaten ein sogenanntes Drittstaatenabkommen mit der tunesischen Regierung ausgehandelt. Da sollte es mehr als 100 Millionen Euro geben dafür, dass Tunesiens Führung es dann verhindert, dass weiterhin eben so viele Boote über das Mittelmeer kommen.
Aber Tunesiens Präsident, der hat dieses Abkommen ja bekanntlich einkassiert. Dieses Geld der EU hat er abgelehnt und als Almosen bezeichnet. Die brauche sein Land nicht. Hier wird sich die Lage also vorerst kaum ändern, weder für die Menschen, die nach Tunesien geflüchtet sind, als auch nicht für die Europäische Union.
Warum dieser Deal überhaupt eine schlechte Idee war, das besprechen wir gleich. Erstmal erzählt uns aber Sarah Mersch aus Tunesien, warum das Land überhaupt nicht auf Geflüchtete eingestellt ist. Es gibt dort gar kein anerkanntes Asylgesetz und das sorgt jetzt auch dafür, dass eben viele in Tunis unter unwürdigen Bedingungen hausen müssen.
Abdallah Mohammed Adam zeigt auf einen Baum. Darunter liegen ein kleines Bündel und eine zusammengerollte Decke, daneben ein Stück Pappe. Darauf habe der junge Mann gestern Nacht geschlafen, erzählt er. Wie er leben noch mehrere hundert andere Geflüchtete in diesem kleinen Park, mitten in einem schicken Geschäftsviertel der tunesischen Hauptstadt Tunis. Die meisten sind wie er vor dem Krieg aus dem Sudan geflüchtet. Zu Fuß sei er über Libyen und Algerien bis nach Tunesien gekommen.
Wir hatten uns für Tunesien entschieden, weil wir dachten, es gäbe hier internationale Organisationen, die Geflüchtete unterstützen. Wir waren sehr überrascht, als wir ankamen und sahen, dass weder das UN-Flüchtlingshilfswerk noch die Internationale Organisation für Migration das tut.
Seit 3 Monaten sei der Sudanese jetzt in Tunesien. Seitdem wartet er auf die Bearbeitung seines Asylantrags. Zuständig dafür ist das UN-Flüchtlingshilfswerk, nicht weit vom Park entfernt. Denn die tunesische Verfassung schreibt zwar das Recht auf Asyl fest, doch das Land hat kein eigenes Asylgesetz. Und entsprechend gibt es auch kein eigenes Asylsystem mit einer zuständigen Behörde. Dies sei nie eine politische Priorität gewesen, sagt Zeynep Mbrouki von der Nichtregierungsorganisation Avocats Sans Frontières, die sich auch für die Rechte von Migranten und Geflüchteten einsetzt.
Die Asylfrage wurde in Tunesien immer als eine politische Positionierung wahrgenommen, da das Land nicht als Asylland betrachtet werden wollte. Denn man vertrat die Ansicht, nicht über die Kapazität und die Infrastruktur für die Aufnahme von Asylbewerbern zu verfügen. Tunesien hatte jahrelang auch nicht die Notwendigkeit, sich einen solchen gesetzlichen Rahmen zu geben, weil der geopolitische Kontext ein anderer war. Wir waren weder ein Einwanderungsland noch ein Asylland.
Die Situation hat sich erst in den letzten Jahren gewandelt, seit sich die politische Situation im Afrika südlich der Sahara verändert und die Migrationsrouten sich verschoben haben. Während früher viele Geflüchtete über Libyen versucht haben, nach Europa zu gelangen, kommen sie heute nach Tunesien.
Und so wurde von einem Tag auf den anderen klar, dass wir nicht mehr nur Transitland sind, sondern eher ein Zielland oder ein Land, in dem man Asyl beantragen kann.
Schaut man sich die Webseite des UN-Flüchtlingshilfswerks an, dann erscheinen das Verfahren relativ einfach, die Rechte von Antragstellern und anerkannten Flüchtlingen klar. Geflüchtete können beim tunesischen Flüchtlingszentrum, einer Partnerorganisation des UNHCR, einen Antrag stellen. Sie werden dort registriert und interviewt. Dann bekommen sie einen Termin beim UN-Flüchtlingshilfswerk selbst, das über den Antrag entscheidet. Wird er positiv beschieden, erhalten sie einen 2 Jahre lang gültigen Geflüchtetenausweis. Sobald eine Person einen Asylantrag gestellt hat, steht sie theoretisch unter dem Schutz des Flüchtlingshilfswerks und der tunesischen Behörden. Sie kann nicht mehr in unsichere Drittstaaten ausgewiesen werden und hat Anrecht auf Rechtsberatung einer tunesischen Partnerorganisation. Außerdem kann sie sich im öffentlichen Gesundheitswesen behandeln lassen. Anerkannte Geflüchtete haben auch das Recht, einer regulären Beschäftigung nachzugehen und ihre Kinder auf tunesische Schulen zu schicken. Doch die Praxis sehe oft ganz anders aus, klagen Menschenrechtsorganisationen und Geflüchtete. Abdallah Mohamed Idem, dessen Asylantrag noch läuft, weist auf die prekäre Lage von ihm und seinen Landsleuten im Park hin.
Unsere Situation ist so schlecht. Wir leiden sehr. Wir brauchen Unterkünfte und gesundheitliche Versorgung. Wir haben so viele Menschen hier, die krank oder verletzt sind. Aber sie sprechen nicht mit einem. Es ist ganz schwer, eine Nummer zu bekommen. Und wenn man sie anruft, dann antworten sie nicht mal.
Nachfragen dazu beim UN-Flüchtlingshilfswerk in Tunis blieben unbeantwortet. Kein Interview und keine schriftliche Beantwortung von Fragen bisher. Die zugesicherten Unterstützungen für Geflüchtete und Asylbewerber existierten eigentlich nur auf dem Papier, beklagt Zeynep Mrouki von der belgischen NGO Avocats Sans Frontières.
Die kostenlose Gesundheitsversorgung ist keine Realität. Die Krankenhäuser nehmen die Flüchtlingsausweise nicht an und haben es auch nie getan. Bei der Arbeit ist es das Gleiche. Mit einem Flüchtlingsausweis bekommt man keinen Vertrag, der es ermöglichen würde, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen, die wiederum soziale Rechte als Einwohner bedeuten würde. So kann man nicht leben. Man sagt den Geflüchteten, sie sollten autonom sein, schafft aber nicht den institutionellen und rechtlichen Rahmen dafür.
Vor dem UN-Flüchtlingshilfswerk stehen jeden Tag unzählige Menschen Schlange. Der Gehweg ist abgesperrt, ein privater Sicherheitsdienst und Polizei stehen vor dem Gebäude. Dieses und letztes Jahr hatten Geflüchtete dort wochenlang ein Sit-in abgehalten. Der letzte Sitzstreik wurde im April nach Auseinandersetzung von der Polizei gewaltsam aufgelöst. Die Antragsteller hatten unter anderem gegen die langen Wartezeiten protestiert. Schuld an denen seien unter anderem, dass Teile des Prozesses an andere Dienstleister ausgelagert seien, so seine Mrouki. Außerdem wurde eines der 3 Büros des UNHCR in Tunesien geschlossen und das Budget der Organisation für Tunesien nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine reduziert. So stünden jetzt noch weniger Kapazitäten zur Verfügung, um die zunehmende Anzahl an Anträgen zu bearbeiten, mutmaßt Mrouki. Zurück im Park bei den Geflüchteten aus dem Sudan. Abdallah Mohamed Edem erzählt, dass es Probleme mit der Polizei gebe. Diese hätte in letzter Zeit Geflüchtete verhaftet, da sie keine gültigen Papiere hätten, obwohl diese eigentlich auch als Antragsteller unter Schutz stehen. Als im Sommer die tunesischen Sicherheitskräfte hunderte Migranten und Geflüchtete bei Gluthitze in der Wüste im Grenzgebiet zu Libyen und Algerien aussetzten, waren darunter ebenfalls mehrere Menschen mit Flüchtlings- oder Asylbewerberstatus, die eigentlich nicht hätten abgeschoben werden dürfen. Für großes Aufsehen auch in verschiedenen Fernsehsendern der Region sorgte der Fall von Slimane Bouhafes. Der heute 56-jährige Algerier konvertierte zum Christentum. Ihm wird in Algerien vorgeworfen, der Separatistenbewegung der Kabylei anzugehören, einer Berberregion im Nordosten des Landes. Deshalb flüchtete er nach einer ersten verbüßten Haftstrafe aus Algerien und lebte seit 2018 im tunesischen Exil. Seit 2020 als anerkannter Flüchtling. Rechtlich wären die tunesischen Behörden damit verpflichtet gewesen, ihn zu schützen. Doch im August 2021 wurde er vor seinem Haus in Tunis unter unklaren Umständen entführt und nach Algerien gebracht. Dort sitzt er nun erneut im Gefängnis. Ein klarer Rechtsbruch, sagt Nisaf Slama aus dem Algerien-Team von Amnesty International in Tunis.
Wir können nicht mit Sicherheit sagen, ob es der algerische Geheimdienst oder die tunesischen Behörden waren. Tunesien hat gesagt, dass es den Fall untersuchen und die Ergebnisse veröffentlichen wird. Aber das haben sie bis heute nicht getan.
Der Sudanese Abdallah Mohamed Edem hofft unterdessen, dass er bald einen positiven Asylbescheid bekommt. Er würde gerne einen regulären Job und eine Wohnung finden. Im Moment verdient er sich ein bisschen Geld, indem er in einer Bäckerei putzt. Doch das reicht gerade mal dafür aus, um sich etwas zu essen zu kaufen. Er habe kein Problem damit, in Tunesien zu bleiben. Aber sollte die UN ihn für ein Umsiedlungsprogramm in Betracht ziehen, um ihn in ein Land mit mehr Chancen zu bringen, dann werde ihn nichts hier halten.
Ja, if the UN wants to take me outside from Tunisia, no problem. Also it's okay, it's better for me.
Sarah Mersch über Geflüchtete aus dem Sudan, die jetzt in Tunesien leben.
Das Land, das sollte ja eigentlich von der Europäischen Union mehr als 100 Millionen Euro erhalten. Wir haben es eben schon erwähnt. Dieses Geld sollte in den sogenannten Grenzschutz fließen, damit dann eben in Zukunft weniger Boote Richtung Italien ablegen.
Solche Abkommen mit Drittstaaten, die wollen wir jetzt besprechen, und zwar mit dem Migrationsforscher Gerald Knaus. Schönen guten Tag, Herr Knaus.
Ja, hallo, guten Tag.
Herr Knaus, wie stellt sich die Lage für Sie da mit Tunesien, mit dem Deal jetzt aus europäischer und auch tunesischer Sicht?
Also wir haben in diesem Jahr eine stark wachsende Zahl von Menschen, die über das zentrale Mittelmeer und vor allem über Tunesien kommen. Und es werden wohl bis Ende des Jahres über 150.000 Menschen sein, die allein nach Italien kommen. Wir haben sehr, sehr viel mehr Tote und da ist es naheliegend, dass die Europäer und auch die italienische Regierung nachdenken, was kann man tun? Viele, die da kommen, kriegen am Ende auch keinen Asylstatus in Europa. Es sind vor allem über Libyen, Pakistani, Ägypter, Bangladeschi und über Tunesien Menschen aus Guinea, Elfenbeinküste und natürlich Tunesier selbst. Und jetzt will man überlegen, was kann man tun? Und da gibt es eigentlich nur drei Möglichkeiten. Also man tut nichts. Es ist so wie jetzt. Leute kommen an. Wer Italien erreicht, bleibt. Italien macht praktisch keine Rückführungen. Im letzten Jahr 200 in alle Länder Subsahara-Afrikas. Wer also überlebt, kommt nach Italien, bleibt in der EU. Das ist der Status quo, die Zahl wächst. Zweite Möglichkeit, man macht eine Art Libyen-Deal. Das ist das, was mit Tunesien versucht wurde. Da geht es nicht um eine sichere Drittstaatslösung, weil Tunesien nicht anbietet, Leute zurückzunehmen für Verfahren. Das ist im Grunde genommen, wir geben euch Geld, ihr haltet Leute irgendwie selbst zurück und wenn nötig auch durch Gewalt. Also was die EU seit 6 Jahren in Libyen unterstützt, mit grauenhaften Folgen für die Betroffenen. Und die dritte Möglichkeit wäre, man sagt, wer jetzt kommt, wird registriert, wird gerettet, aber wir versuchen, die Leute davon abzuhalten, in die Boote zu steigen, indem wir mit einem sicheren Drittstaat verhandeln, wo dann Menschen ein Verfahren haben könnten, und das ist nicht in Europa. Und das haben wir nicht mit Tunesien. Also Tunesien hätte eine Art Libyen-Lösung sein sollen, die ist total schiefgegangen, weil die Versprechen an Tunesien sehr vage sind. Das Geld war gebunden an Bedingungen, die der Präsident nicht erfüllen wollte. Und es war vollkommen unklar, wie Tunesien in irgendeiner für die EU eigentlich akzeptablen Form irreguläre Migration reduzieren soll. Was wir gesehen haben, war, sie haben die Leute von den Hafenstädten wie Sfax im Sommer während der Verhandlungen mit der EU einfach in der Wüste an der Grenze zu Libyen ausgesetzt. Das geht natürlich nicht, aber die Tunesier haben dann wohl gefragt, ja, was sollen wir denn tun?
Wir haben jetzt eben in dem Beitrag gehört, dass es in Tunesien vor Ort überhaupt gar kein richtig funktionierendes Asylsystem eigentlich gibt, auch keine funktionierenden Hilfsstrukturen für die Menschen, die da vor Ort landen. Hätte man denn bei einem Deal mit Tunesien vielleicht auch da ansetzen müssen?
Es gibt zwei vollkommen unterschiedliche Arten von Abkommen. Und das ist das Problem, wenn man über Migrationsabkommen oder Lösungen mit anderen Staaten zu abstrakt spricht. Im Falle der Türkei 2016 war die Idee, Leute werden nach einer Registrierung im Einklang mit EU-Recht von der EU in die Türkei zurückgebracht, weil sie dort die Chance haben, Schutz zu bekommen als Syrer oder einen Asylantrag zu stellen. Das ist eine sichere Drittstaatslösung. Und da gab es Schwierigkeiten. Also es war lange und ist heute auch nicht klar, ob die Türkei glaubwürdige Asylverfahren jetzt für Afghanen oder Iraker bereitstellt. Diese Probleme muss man lösen, sonst kann die EU das rechtlich gar nicht machen. Im Falle Tunesiens war davon nie die Rede. In dem ganzen siebenseitigen Abkommen vom Juli ist kein Wort über Asylverfahren in Tunesien. Also das ist ein Abkommen wie mit Libyen.
Genau, aber Herr Knaus, Sie sprechen da schon ein Problem an. Auch bei der Türkei war es ja so, dass eben da 6 Milliarden Euro hingeflossen sind und nicht 100 Millionen, wie jetzt nach Tunesien gehen sollten. Also ist es nicht so, dass die Zahlen einfach viel zu gering sind, die Europäische Union da jetzt eben anbietet, um eben wirklich den Menschen vor Ort eben Schutz zu bieten und auch eine Art von Leben, das ja besser ist als derzeit?
Also in Tunesien gibt es ja kaum Flüchtlinge. Tunesien nimmt keine Asylanträge an, Tunesien gibt keinen Schutz. Die Türkei ist das Land der Welt, das am meisten Menschen Schutz gewährt hat. Es sind über 3,5 Millionen Menschen, die in der Türkei offiziell registriert den Schutz bekommen haben, den in der EU die Ukrainer bekommen. Also temporären Schutz, ohne Asylverfahren, mit der Möglichkeit, in der Türkei in die Schule zu gehen, Gesundheitsversorgung und so weiter. Also die Türkei ist das Land mit den meisten Flüchtlingen der Welt und die 6 Milliarden waren für diese Flüchtlinge und für die Unterstützung und Integration der 700.000 Syrer in türkischen Schulen, der 1,9 Millionen Syrer, die jetzt mit diesem Geld der EU immer noch Sozialhilfe jeden Monat auf eine Kreditkarte bekommen. Also man kann das nicht vergleichen. Das Geld war keine Bestechung der Türkei. Das war für die größte Zahl von Flüchtlingen Hilfe in einem Drittstaat und im Falle Tunesiens ging es nie darum, dass Tunesien Flüchtlinge im Land behält.
Der Türkei-Deal wird ebenfalls von vielen Menschen kritisiert. Viele sagen, dieser Türkei-Deal, der ist gescheitert. Die Türkei hat auch gar nicht Flüchtlinge in dem Maße zurückgenommen, wie das eigentlich gedacht war. Sie halten ja an diesem Abkommen immer noch mehr oder weniger fest. Sie haben das ja auch mitentworfen. Können Sie mal Ihre Position da erklären? Ist das ein Modell?
Also die Türken haben uns diesen Deal ja angeboten, weil es in ihrem Interesse war. Und der Plan sah vor, ab einem Stichtag, die nach dem 18. März 2016 in Boote steigen, die nimmt die Türkei zurück. Und die Griechen entscheiden, dass wenn die Türkei für die sie zurückschicken wollen, sicher ist, können sie nach einem Verfahren Leute in die Türkei zurückschicken. So, und die Grundidee war die, wenn das klappt, wenn diese Zahl reduziert ist, dass man eine größere Zahl in einem humanitären Aufnahmeprogramm von Flüchtlingen legal aus der Türkei aufnimmt. Und das Wichtige war, die Zahl der Abschiebungen sollte immer gering sein. Das Ziel war, durch wenige Abschiebungen die Zahl der Menschen, die in Boote steigen, sollte fallen. Und genau das ist passiert. In dem Jahr vor dieser Erklärung sind 1 Million Menschen in Boote gestiegen. Nach dieser Erklärung, nach den ersten Rückführungen, nach dieser Presseerklärung, dass ab jetzt Leute zurückgeschickt werden könnten, ist die Zahl, die gekommen ist, stark gefallen. Die blieb dann einige Jahre sehr niedrig. Aber 2020 ist die EU-Türkei-Erklärung zusammengebrochen. Ab März 2020, nach 4 Jahren, nimmt die Türkei niemanden mehr zurück. Also wer jetzt seitdem nach Griechenland kommt, der bleibt in der EU. Und da ist jetzt heute die Frage, was bietet man der Türkei an? Denn alle die Länder, die wir brauchen, wollen etwas. Und im Falle der Türkei könnte man Dinge anbieten, die im beiderseitigen Interesse sind. Also etwa legale Arbeitsmigration, ein ehrgeiziges Paket. Man sagt, junge Türken, die viele Jahre Schulausbildung haben und keinen Job finden, es gibt die Möglichkeit, in Deutschland zu arbeiten. Hier sind die Kriterien, aber es ist unbürokratisch. Wer einen Job findet, so wie das heute schon die Regel ist für die Westbalkanländer, bis zu 30.000 Menschen im Jahr könnten dann in Deutschland, wenn sie einen Job finden, einen Vertrag haben, arbeiten. Oder Visaerleichterungen. Wer ein Visum bekommt, für Deutschland erhält, so wie für die USA, sofort ein 5-Jahres-Visum mit Mehrfachmöglichkeit zu kommen. Oder Stipendien. Man baut den Kontakt zu den jungen Türken aus. Man bietet etwas an, wo man sagt, wir wollen mehr legale Mobilität. Im Gegenzug dafür sollte die Türkei einfach nur zusagen, ab einem Stichtag, einem neuen Stichtag, wieder jeden schnell zurückzunehmen, der in Griechenland ankommt. Und natürlich die eigenen Bürger, die bei einem Asylantrag, der abgelehnt wird, ausreisepflichtig sind, auch aus Deutschland. Und mit so einem Abkommen könnte man die irreguläre Migration, ohne Menschenrechte zu verletzen, reduzieren. Und das wäre die Art Abkommen, die wir brauchen, mit den Hauptherkunftsländern.
Mit welchen Ländern sehen Sie solche Abkommen denn noch?
Zweitwichtigste jetzt neben der Türkei bei den Herkunftsländern in diesem Jahr ist immer noch der Irak. also auch mit dem Irak darüber reden, unter welchen Bedingungen, was muss man anbieten, damit der Irak bereit ist, nicht so wie jetzt, im letzten Jahr waren es 77 Abschiebungen, sondern zu sagen, wer ab jetzt aus dem Irak nach Deutschland kommt und keinen Schutz erhält, den nehmen wir sofort ganz schnell zurück, unbürokratisch. Und dafür zu sagen, die Iraker, die jetzt schon in Deutschland sind und keine Straftäter sind, die können bleiben. Man könnte ein ähnliches Abkommen mit westafrikanischen Ländern schließen wie Gambia oder Nigeria, die für Baden-Württemberg und Bayern sehr wichtig sind. Da sind viele Ausreisepflichtige. Und dann müsste man eine sichere Drittstaatsregelung fürs zentrale Mittelmeer. Also dass die, die jetzt aus Tunesien kommen, nicht nach Tunesien und nicht nach Libyen zurückgebracht werden, sondern in einen sicheren Drittstaat in Afrika, wo dann auch faire Verfahren sind.
Zum Beispiel?
Wie zum Beispiel Ruanda. Also das englische Abkommen mit Ruanda, das ja von den englischen Gerichten im Sommer gestoppt wurde, weil das ruandische Asylsystem, die hätten nämlich dort die Asylverfahren machen sollen, noch nicht glaubwürdig ist. Aber es gibt in Ruanda seit 4 Jahren den UNHCR, der Leute, Schutzsuchende aus Libyen nach Ruanda bringt und dort in Ruanda mit Unterstützung der Regierung die Asylverfahren durchführt. Also das UN-Flüchtlingshilfswerk macht dort die Asylverfahren.
Wenn ich das aber richtig verstanden habe, dann möchte die britische Regierung auch anerkannte Asylbewerber in Ruanda nicht zurücknehmen, wenn sie da einmal hingeschickt worden sind.
Ja, das ist wie bei der EU-Türkei-Erklärung. Also die Idee ist, wer irregulär kommt und dann zurückgeschickt wird, der wird dann nicht in ein Resettlement aufgenommen. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht im Gegenzug, und das wäre entscheidend, wie bei der EU-Türkei-Erklärung sagt, man öffnet die Möglichkeit für Resettlement. Also dass Menschen, die Schutz brauchen, in größerer Zahl legal einreisen. Und dann sind wir bei der Vision, eine unendlich viel humanere und menschlichere Vision für das globale Flüchtlingssystem als das, was wir jetzt haben. Weil jetzt muss man sein Leben riskieren mit Schmugglern, um die Chance zu haben, einen Antrag zu stellen. Die Vision Kanadas. Kanada nimmt jedes Jahr 50.000 Flüchtlinge legal auf, schickt aber die, die irregulär kommen, in den sicheren Drittstaat USA zurück. Jetzt hat Europa nicht einen großen sicheren Drittstaat an der Grenze, aber könnte verhandeln mit der Türkei, mit anderen Staaten, Westafrika, Nordafrika, Ostafrika, will dann so wie Kanada die irreguläre Migration reduzieren, aber dafür können die Staaten Europas, so wie Kanada, regulär durch Resettlement, national oder mit dem UNHCR, Schutzbedürftige ohne Lebensgefahr aufnehmen.
Zum Schluss würde ich da in diesem Zusammenhang ganz gerne nochmal auf den Deal zurückkommen, den nun gerade die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni mit Albanien verhandelt hat. Inwiefern ähnelt der denn so einem Deal, wie das Königreich den mit Ruanda anstrebt?
Das ist wieder was ganz anderes und etwas eigentlich sehr Merkwürdiges. Ich glaube nicht, dass es gegen irgendwelche Menschenrechtsstandards verstößt. Denn die Idee ist, man bringt die italienische Schiffe auf dem Meer aufgreifen, also im Grunde genommen, wo sie Seenotrettung machen, da kann Italien bis zu 3.000 Menschen, und es dürfen, so steht es in dem Abkommen, nie mehr als 3.000 Migranten unter diesem Abkommen in Albanien sein. Das heißt, Italien kann bis zu 3.000 Menschen nach Albanien bringen. In Albanien macht Italien dann die und finanziert und führt aber auch die Asylverfahren durch. Und Italien bleibt verantwortlich, was dann mit den Menschen passiert.
Das heißt, Italien würde auch dann in diesem Fall eine Abschiebung, von der Sie eben schon gesagt haben, dass Italien die eigentlich gar nicht durchführt, müsste dann Italien auch diese durchführen.
Ja, und Sie legen den Finger auf den wunden Punkt. Es ist überhaupt nicht klar, was das bringen soll, denn Albanien wird bei den Abschiebungen nicht besser sein als Italien. Das heißt, die Leute werden nach Albanien gebracht. Die allermeisten werden, wenn wir ansehen, wer jetzt derzeit kommt, auch wohl keinen Schutz erhalten, auch nach einem fairen Verfahren. Sie sind dann aber in Albanien und Albanien ist nicht verpflichtet, sie aufzunehmen. Meine Erwartung ist, die ziehen dann einfach weiter Richtung Norden, so wie übrigens fast jeder, der in Griechenland, in Kroatien, in Bosnien, in Serbien, in Ungarn war in den letzten Jahren, Richtung Österreich und Deutschland zieht. Also es ist vielleicht sogar de facto nur ein Umlenken von Menschen, die auf dem Meer aufgegriffen werden, die nicht nach Italien gebracht werden, sondern auf die Balkanroute.
Gerald Knaus, Migrationsforscher, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Ja, so habe ich diesen Plan der neuen italienischen Regierung noch gar nicht gesehen. Also 3000 Leute klingt ja erstmal nicht so viel. Und wenn die dann aber regelmäßig weiterziehen auf die Balkanroute, ja, das werden sich die EU-Länder im Osten dann sicherlich genau anschauen, wie es da weitergeht in den nächsten Monaten.
Ja, finde ich eh ganz interessant, so im Rückblick auf diese 4 Folgen, die wir ja jetzt hier in der Weltzeit zum Thema Asyl schon gemacht haben, dass sich da so ein paar ganz interessante Perspektiven eröffnet haben, für mich jedenfalls. Also, dass das komplex werden würde, das wussten wir natürlich, aber zum Beispiel fand ich das eine echte Erkenntnis, dass zum Beispiel die Genfer Flüchtlingskonvention gar nicht unbedingt so ein Qualitätssiegel dafür ist, dass sich Staaten dann auch tatsächlich ordentlich um Geflüchtete kümmern.
Ja, die Auslegung ist halt sehr unterschiedlich.
Ja, und auch, dass keiner der Unterzeichnerstaaten irgendwie dafür haften muss, ob die dort stehenden Standards dann auch gewährleistet werden oder nicht. Das fand ich auch interessant.
Ja, mir ist hängen geblieben, als wir gesprochen haben über Ostafrika, dass dort eben auch viele Geflüchtete leben und dann diesen Status des normalen Bürgers auch nach Jahrzehnten nicht bekommen, auch weil die Länder dort eben Angst haben, die westlichen Länder aus der Verantwortung zu entlassen und eben dann im Zweifel weniger Hilfen etc. zu bekommen.
Ja, sowieso. Also dieses nicht in Zusammenhängen vor Ort denken oder dieses auch nicht vorausschauende Denken, was so Krisen oder Krisenherde weltweit angeht, das prägt ja offensichtlich die Migrationspolitik vieler Industrieländer und führt dann immer wieder dazu, dass eben dieses Thema Migration immer in diesem Krisenmodus behandelt wird. Also das fand ich auch einen echt interessanten Gedanken von einer unserer Gesprächspartnerinnen hier.
Ja, wir haben ja schon oft Kanada gehört als Land, das es anders macht. Nun muss man sagen, Kanada, da legen eben auch keine Boote an aus anderen Ländern. Es gibt nur diese eine Grenze in den Süden, in die USA. Aber dort zumindest wird es ja oft als positives Beispiel dargestellt. Man kann auf jeden Fall sagen, ja, es lohnt sich auch die anderen Folgen, wenn Sie jetzt das eingeschaltet haben, nochmal zu hören hier aus unserem Schwerpunkt in der Weltzeit Asyl weltweit. Ich sage schon mal danke fürs Zuhören. André Zanto ist mein Name.
Ich bin Katja Bigalke. Tschüss und machen Sie es gut.